Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Uwe Westphal im Studio. Guten Abend.
Europa gelingt gemeinsam. Ein gespaltenes Europa ist zum Scheitern verurteilt.
Ich kam im tiefsten Winter zur Welt. Hab dreimal genießt, mich müde gestellt. Der Vater war wütend, er wollte einen Sohn. Ich sah mich so um und wusste auch schon, von nun an geht's bergab.
Scheitert der Euro, dann scheitert die Idee der europäischen Einigung.
Aujourd'hui, l'attaque est portée sur l'ensemble de la zone euro et pas simplement sur la Grèce.
Es geht um die Eurozone als Gesamtes, nicht mehr allein um Griechenland.
Von nun an ging's bergab.
Sind wir bereit, die Stabilität der europäischen Einigung und des Euros, unserer gemeinsamen Währung, zu verteidigen? Ja oder nein?
Es geht darum, finden Sie, dass Europa stehen soll oder dass es fallen soll? Darum geht es heute, meine Damen und Herren.
Von nun an ging's bergab.
Wie aufgeregt und freudig haben wir fast alle die Einführung des Euro 2002 erlebt. Große Feiern, Theateraufführungen, Balletttänzer, Champagner, Präsidenten schüttelten sich die Hände. Eine Währung und dazu noch offenere Grenzen. Das Europaprojekt war nun materielle und fiskalische Realität. Kaum 8 Jahre später denken die Griechen, die Italiener, die Spanier, die Holländer, die Franzosen und auch die Deutschen darüber nach, ob die seinerzeit geschaffenen Tatsachen vielleicht doch nicht so günstig waren. Der Euro hat im Wechselkurs zum Dollar in den letzten 6 Monaten ein Fünftel an Wert verloren und Angela Merkel jongliert sich und die Deutschen mit Hängen und Würgen durch die Finanzkrise. Nach wie vor aber halten die politischen Eliten im Kern Europa an der Währung fest. Die EZB druckt neues Geld, um die Kredite für die notleidenden Wirtschaften zu bezahlen. Kurz, Europa steckt in der schwersten Krise seit der Gründung. Inmitten dieser hektischen Lage, sagte die Kanzlerin, Sie haben es gerade gehört, fällt der Euro, dann fällt das europäische Projekt. Und genau diese Aussage machte uns bei der Tag auf HR2 Kultur aufmerksam. Ist die EU tatsächlich in einer existenziellen Krise, dann müsste man erst recht nachdenken, was passiert, wenn man das scheinbar Unmögliche überlegt. Was passiert also, wenn das Projekt Europa scheitert? Was passiert, wenn der Euro, noch von 370 Millionen Menschen genutzt, keine Zukunft hat? Und schließlich reichte eine lose Staatenkonföderation in Europa nicht aus, um Krieg zu vermeiden und friedlichen Handel miteinander zu führen? Genau das sind unsere Themen heute. Jürgen Habermas schrieb in der Zeit leidenschaftlich kritisch, wir brauchen Europa, beklagte sich aber über die schlappen politischen Eliten, die alles gefährden. Hier ein Auszug aus dem Habermas-Essay.
Die Tatsache, dass die Steuerzahler der Eurozone fortan gemeinsam für die Haushaltsrisiken der jeweils anderen Mitgliedstaaten haften, bedeutet einen Paradigmenwechsel. Damit kommt ein lange verdrängtes Problem zu Bewusstsein. Die zur Staatenkrise ausgeweitete Finanzkrise erinnert an den Geburtsfehler einer unvollendeten, auf halbem Wege stecken gebliebenen politischen Union. In einem Wirtschaftsraum von kontinentalem Ausmaß und riesiger Bevölkerungszahl ist ein gemeinsamer Markt mit teilweise gemeinsamer Währung entstanden, ohne dass auf europäischer Ebene Kompetenzen eingerichtet worden wären, mit denen die Wirtschaftspolitiken der Mitgliedstaaten wirksam koordiniert werden könnten. Bisher hat es in keinem Land auch nur eine einzige Europawahl oder ein einziges Referendum gegeben, in denen über etwas anderes als über nationale Themen und Tickets entschieden worden wäre. Mit ein bisschen politischem Rückgrat kann die Krise der gemeinsamen Währung das herbeiführen, was sich manche einmal von einer gemeinsamen europäischen Außenpolitik gehofft hatten. Das über nationale Grenzen hinausgreifende Bewusstsein, ein gemeinsames europäisches Schicksal zu teilen.
Wer so kritisiert und auch moralisiert, sage ich jetzt dazu, muss damit rechnen, dass ihm widersprochen wird. Thomas Steinfeld, Sie sind Chef des Feuilletons bei der Süddeutschen Zeitung und Sie haben genau das gemacht. Warum hat es Sie geärgert, Herr Steinfeld, dass Herr Habermas die schlappen politischen Eliten in Europa kritisierte? Haben Sie vielleicht sogar Führungsstärke in den letzten 6 Monaten in Brüssel, Berlin oder Paris feststellen können?
Ich glaube nicht, dass das Problem hier die Führungsstärke ist. Und ich glaube auch nicht, dass man mit den wirklich gravierenden Problemen, die zurzeit vor uns liegen, umgehen kann in Form von Stilkritik. Das liegt nicht am Führungsstil, wenn jetzt zurzeit sehr viel schief geht. Und es liegt nicht daran, dass gewisse Leute schlapp oder stark oder wie auch immer auftreten. Was jetzt an die Oberfläche kommt, ist ein Grundwiderspruch, der in der Europäischen Union einfach eingeschlossen ist. Denn wir haben es hier nicht mit dem Projekt eines kontinentalen, föderalen Staates zu tun, der all diese Länder einfach in sich einschließen würde und dann tatsächlich ein einzelnes politisches Subjekt bilden würde, sondern wir haben es mit 27 Souveränen zu tun, die alle gegeneinander, miteinander arbeiten.
Aber das ist doch nichts Neues, Herr Steinfeld, wenn man 27 Staaten hat.
Das hat bislang funktioniert, mehr schlecht als recht, aber es hat funktioniert, weil diese 27 Länder zusammengeschlossen sind durch ein gemeinsames Projekt oder jedenfalls die meisten davon, und das ist der Euro. Der Euro ist viel mehr als eine Währung. Der Euro ist ein Kredit, und das muss man auch im metaphysischen Sinne verstehen. Der Euro ist etwas, das ist eine Hypothek, die man auf die Zukunft aufgenommen hat. Und dieser Euro hat der ganzen Sache einen Drive gegeben, hat einen Impetus geschaffen, hat als Energiepol funktioniert. Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo die innere Konkurrenz dieser 27 Staaten ein Verhältnis eingereicht hat, in dem diese Ökonomien einfach nicht mehr kompatibel sind.
Herr Steinfeld, Sie haben geschrieben, Sie betrachten auch den scharfen Konkurrenzkampf zwischen den Nationen, dass das durchaus ein bisschen bösartig ist. Aber ist denn das nichts ganz Normales?
Können sich an diesen wunderbaren alten Film erinnern mit Sidney Poitier und Tony Curtis, Flucht in Ketten?
Ich glaube schon, ja.
Da ist ein Schwarzer und ein Weißer sind unterwegs durch den Morast in den Südstaaten.
Ja.
Sie können nur miteinander. Aber am Anfang wenigstens, sie hassen sich, sie wollen immer gegeneinander. Und das müssen Sie sich jetzt mit 27 vorstellen. Dann haben Sie ungefähr die Situation der Europäischen Union.
Nun ist ja eine Währung eine gemeinsame, wie auch das ganze Konstrukt der Europäischen Union, so sehr es mit Sinn auch beladen wurde von Helmut Kohl, Ende der Nachkriegszeit, Frieden, Frankreich, Deutschland. Wunderbare Entwicklung, ohne jede Frage. Aber eine Währung ist ja eigentlich ein recht unkünstlerisches Produkt. Es geht um eine Finanzpolitik, schließlich um eine Währungspolitik, die man gebraucht hätte, aber sie nicht hatte, vor allen Dingen keine gemeinsame.
Aber schauen Sie sich das an, was das im Fall von Griechenland bedeutet hat. Und da ist es so offensichtlich. Griechenland hätte mit der eigenen Währung, also mit der Drachme, nie die Position erreichen können und nie die Kreditwürdigkeit erreichen können, die durch den Euro entstand. Erst durch die Mitgliedschaft wurde der Wert Griechenlands gleichsam, der wurde extrapoliert ins Unendliche, weil dahinter immer die Europäische Union, weil dahinter die Eurozone, weil dahinter der gemeinsame Kredit stand. So hat das für jeden dieser einzelnen Staaten funktioniert. Und so hat das für die Europäische Union insgesamt funktioniert. Und jetzt ist ein Sprung drin. Und jetzt steht wirklich in Frage, wie geht es weiter mit diesem Projekt? Oder haben wir auf einmal ein Europa der zwei Geschwindigkeiten? Oder müssen wir uns von Griechenland trennen? Das Projekt ist in Frage gestellt. Das heißt, der Glutkern, das idealistische Getriebe, was diesen Laden zusammengehalten hat, das steht jetzt in Frage.
Wären Sie entsetzt, Herr Steinfeld, wenn ich sage, dass wir das Europa der zwei Geschwindigkeiten schon längst haben? Denn die Verteilung der Reichtümer war ohnehin vor der Krise schon da und ist jetzt nach der Verteilung noch drastischer auf die Tagesordnung gekommen.
Sie haben völlig recht, das haben wir und es wird auch noch viel schlimmer kommen. Und das, was jetzt mit Griechenland passiert und was wahrscheinlich noch mit einigen anderen Staaten weiter passieren wird, das wird diese Trennung beschleunigen. Das ist aber ein Widerspruch, den die Europäische Union kaum wird ertragen können. Das geht an die Grenzen des Belastungsvermögens.
Ihre Prognose?
Der Laden wird schon zusammenbleiben, aber es wird kosten.
Und im Kern wird Frankreich, Deutschland, wer noch stehen? Gab es da noch jemand anderen?
Ja, die Benelux-Länder, soweit die mitzählen. Italien ist jedenfalls nicht mehr richtig dabei.
Aber ich bemerke bei Ihnen eine ganz eindeutige Ernüchterung auch in dem ganzen Vorhaben. Also dieses Gespräch hätten wir vor 3 Jahren so nicht geführt.
Ja, es ist eine extrem vertrackte und gefährliche Situation. Also Sie müssen sich vorstellen, hier ist über 4, 5, 6 Jahrzehnte etwas aufgebaut worden, was in vielerlei Hinsicht als Integration funktioniert hat. Und wenn jetzt der Punkt erreicht ist, dass diese Integration zurückgenommen wird, dann wird etwas entstehen, was noch viel komplizierter ist, als diesen Laden aufzubauen. Das wird sehr, sehr bitter werden und das wird sich keiner leisten wollen. Und ich weiß nicht, ob sich die griechischen Nationalisten das vorstellen, wenn sie sich von Europa betrogen fühlen. Und ich weiß auch nicht, ob die Leute sich das richtig vorstellen können, die jetzt dafür plädieren, sich eventuell von einem Land wie Griechenland zu trennen.
Das war Thomas Steinfeld, Chef beim Feuilleton der Süddeutschen Zeitung. HR2 Kultur, der Tag. Es könnte passieren, auch wenn wir es als kommentierende Journalisten nicht unbedingt befördern, dass der Euro mit der Europäischen Union den Bach runtergehen. Denn weder die Währung noch die Union haben einen gemeinsam vorgetragenen Willen, trotz aller Appelle an Disziplin und Kreditfähigkeit. Die EU wird zu einem Gebilde, Zitat, das sich zunehmend mehr verflüchtigt im Dschungel der Sonderinteressen. Zitat Ende, schrieb der Harvard-Wirtschaftshistoriker Niall Ferguson. Der starre Blick auf die Europäische Union erinnerte uns an die Jagd auf den weißen Wal bei Moby Dick im Roman von Herman Melville. Dort glauben am Schluss alle Männer an Bord der Perkut, dass der weiße Wal gefangen werden muss, auf Gedeih und Verderb.
Als der Wal den Schwall des heranrauschenden Bootes hörte, fuhr er herum, um dem Angreifer die Stirn zu bieten. Im Wenden hatte er jedoch den nahenden schwarzen Schiffsrumpf gesichtet. Erblickte er nun darin seinen Verfolger oder vielleicht den größeren, edleren Gegner? In einer Wolke von aufloderndem Schaum schlug er die Kiefer zusammen und hielt plötzlich auf den herannahenden Bug zu. Ahab wankte und schlug sich gegen die Stirn. »Ich werde blind. Mit den Händen muss ich vor mir hertasten, wenn ich meinen Weg noch finden will. Ist's schon dunkel geworden?« »Der Wal! Das Schiff!« heulten die Männer. Und vom Top aus sah auch Tashtego den Wal, und die Hand mit dem erhobenen Hammer stockte ihm. Die rote Flagge, die sich um ihn geschlagen hatte wie eine Decke, wehte jetzt geradeaus vor ihm weg und mit ihr sein Herz. Fast alle standen untätig an der Reling. Den Hammer, das Stück Planke, die Lanze, die Harpune in der Hand, wie sie gerade von der Arbeit aufgeschreckt waren, und schauten gespannt, gebannt dem Wal ins Gesicht. Der wiegte über dem weiten Halbkreis von Schaum, der vor ihm herstob, unheildrohend den Kopf hin und her, ganz Rache, ganz das ewig Böse. Und kein Mensch konnte es abwenden, dass jetzt der feste weiße Block der Stirn den Bug rammte und das ganze Schiff ins Wanken brachte. Von den Männern fielen einige platt vornüber aufs Gesicht, und hoch oben in den Toppen schwankten wie Baumwipfel, ehe der Stamm zu Fall kommt, die Köpfe der Harpuniere auf ihren Stiernacken. Durch das Leck in der Seite aber brausten die Seen herein, wie der Bergstrom durch eine Klamm.
Die Männer an Bord der Pequod. In Melvilles Roman Moby Dick auf der Jagd nach dem weißen Wal. Captain Ahab ist verbissen in sein Ziel. Vielleicht geht es einigen EU-Mitgliedern ja ähnlich. Man will etwas erreichen, vergisst dabei aber kühl und sachlich die Risiken abzuschätzen. HR2 Kultur, der Tag. Europa, der Anfang vom Ende. Wir versuchen eine kritische Bestandsaufnahme gegen alle Gesundbeter der EU und des Euro. Die Türkei wartet schon seit über 10 Jahren darauf, Mitglied der Europäischen Union zu werden. Das stete Vor und Zurück nervt in Ankara. Ulrich Pick zur Frage, ob der Beitritt zur EU in der Türkei überhaupt noch interessant ist.
Als Ankara den Status des offiziellen Beitrittskandidaten erhielt, waren rund 2/3 der Türken für eine Mitgliedschaft ihres Landes in der Europäischen Union. Mittlerweile hat sich die Lage geändert. Nur noch rund 30% sind laut Umfragen für einen Beitritt. Denn angesichts der türkeiskeptischen Haltung, vor allem in Berlin, Paris und Wien, heißt es immer wieder, wenn die uns nicht wollen, dann wollen wir auch nicht in die EU. Dies klingt nach Trotz und das ist es auch, denn auf die Frage, wohin ihr Land steuert, sehen die meisten Türken keine Alternative zu einer Mitgliedschaft in der EU. Deshalb schaut man derzeit vom Bosporus aus auch sehr genau auf die Turbulenzen innerhalb der Union. Die Regierung Erdogan allerdings hält sich mit Kommentaren zurück, denn diese könnten auf einen selbst zurückfallen. Stattdessen geht man eigene Wege und verfolgt eine, wie es offiziell heißt, Politik der Nullprobleme mit den Nachbarn. So hat die Türkei ihr Verhältnis zu den angrenzenden Staaten immer weiter entkrampft. Mit Syrien hielt man erstmals Militärmanöver ab, im Irak investiert man intensiv beim Wiederaufbau, in Iran vermittelt man beim Atomkonflikt und mit Griechenland, das Regierungschef Erdogan vor 2 Wochen besuchte, vereinbarte man sogar eine Institutionalisierung der gegenseitigen Beziehungen, indem man einen sogenannten türkisch-griechischen höchsten Kooperationsrat einrichtete, der künftig regelmäßig tagen soll. Ob der Besuch in Athen wirklich, wie die Zeitungen schrieben, ein Jahrhunderttreffen war, muss sich erst noch erweisen. Dennoch ist Ankara auf gutem Weg, vom einstigen Feind zum neuen Freund Griechenlands zu werden. In Europa, so scheint es, wird dieser Wandel angesichts eigener Probleme kaum wahrgenommen. In der Türkei allerdings wächst die Erkenntnis, dass man unter Umständen eine erfolgversprechendere Zukunft haben könnte als letztlich die EU. Dafür spricht vor allem die demografische Entwicklung. Entsprechend sagte jüngst der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Ruprecht Polenz von der CDU, in einem Zeitungsinterview: Wir müssen sehen, dass Europa von außen betrachtet als ein alternder, schrumpfender und undynamischer Kontinent erscheint. Mit einem Türkei-Beitritt wird sich das ändern.
Ulrich Beck berichtete aus Ankara. Nehmen wir einmal an, dass die Sanktionen gegen den Iran in 3 bis 5 Jahren fallen und der Iran sich zu einer moderaten Demokratie entwickelt. Spätestens dann werden die EU-Länder vor der Türkei als Durchleitungsland für iranisches Erdgas auf den Knien darum bitten, doch der EU beizutreten. Das könnte dann allerdings zu spät sein. Und wie schaut es mit den anderen Beitrittskandidaten aus? So richtig will man im Moment gar nicht darüber reden. Schließlich sind die schmerzlichen Griechenland-Kredite gerade erst angelaufen, mit offenem Ende übrigens. Andreas Meyer-Feist über die EU-Hoffnungen in Osteuropa.
Früher war alles anders, klagen die Menschen in Mazedoniens Hauptstadt Skopje. Früher war Griechenland ein Vorbild, wirtschaftlich. Aber jetzt ist der Lack ab und so mancher träumt sogar von vorkapitalistischen Zeiten. 10.000 Mal besser war es früher. Arbeit, Lohn, Weihnachtsgeld, alles war sicher. Das Leben war schön und wir alle waren gleich. Demos gegen Sozialabbau in Mazedonien. Die Menschen haben Angst, dass der Krisenbazillus übergreift, auch wenn das europäische Rettungspaket gerade das verhindern soll. In Mazedonien, aber auch in Albanien und in anderen Ländern Südosteuropas haben griechische Banken aber eine oft marktbeherrschende Stellung. Bisher Wachstumsmotoren für die gesamte Region. Aber bleibt das so, wenn weniger Kredite und Investitionen aus Griechenland kommen? Allein in Bulgarien hängen 100.000 Arbeitsplätze von griechischen Investoren ab, vor allem in der Bauwirtschaft. In der gesamten Region sind Finanzmärkte und Handelsbeziehungen abhängig von Griechenland. Mazedoniens Finanzminister Zoran Stavrevski ist froh über das Rettungspaket für das Nachbarland, warnt aber vor den Folgen der harten Sparprogramme, die Griechenland auferlegt wurden. Wenn es jetzt Unruhen und Streiks in Griechenland gibt, dann wird sich das auf den Handel auswirken. Die Grenzen müssen eventuell geschlossen werden. Dass sich griechische Firmen aus Mazedonien und anderen Nachbarländern zurückziehen, glaube ich aber nicht. Mazedonien ist attraktiv wegen der niedrigen Arbeitskosten. Eine Schneiderin in Mazedonien, die jeden Tag 10 Stunden schuftet, kommt hier vielleicht auf einen Monatslohn von 120 Euro. In Griechenland ist das ganz anders. Noch bieten niedrige Lohnkosten also einen gewissen Schutz vor den Auswirkungen der Griechenland-Krise. Beispiel Kroatien. Hier beobachten viele Menschen mit Sorge die Sparpläne in Griechenland und fürchten, dass auch bei ihnen der Gürtel enger geschnallt wird und die Schwächeren draufzahlen. Wir sind ja bescheiden, wir sind nicht gewohnt, sehr gut zu leben. Wir sind Rentner. Wir haben ein solides Einkommen, damit kommen wir aus, aber weniger darf es nicht werden. Kroatien hatte bisher beste Chancen auf eine baldige EU-Mitgliedschaft. Premierministerin Jadranka Kosor befürchtet, dass die Kriterien aber verschärft werden. Und sie will in Sachen Haushaltsdisziplin deshalb möglichst gut dastehen. Nichts und niemand ist unantastbar. Wir fangen bei uns zuerst an, bei den Nutznießern des Staatshaushaltes. Wir werden überleben, auch wenn wir unseren Gästen nur Wasser anbieten. Ob mit oder ohne Kaffee. Die EU-Mitglieder Rumänien und Bulgarien befürchten, für die Griechen bestraft zu werden, obwohl sie drauf und dran sind, alle Euro-Kriterien zu erfüllen. Bulgariens Premier Borisov spricht von mangelnder Fairness. Doch die Pläne, in 2 Jahren der Eurozone beizutreten und die Landeswährungen abzuschaffen, liegen jetzt auf Eis, auf Anraten Brüssels. Niemand weiß, ob der Griechenland-Bazillus nicht doch noch übergreift. Beispiel Rumänien. Ban Cheme verkauft in seinem kleinen Geschäft in der Fußgängerzone der Stadt Oradia alles, was man zum täglichen Leben braucht. Noch kommen die Leute, vor allem die, die auf den Bus warten. Sie blättern in den Zeitungen, sie kaufen einen Becher Kaffee, aber einen Imbiss wie früher leisten sich nur noch wenige. Harte Zeiten für Ban Cheme und harte Zeiten für Rumänien. Die Wirtschaftskrise konnte das Land nur mit Hilfe des Internationalen Währungsfonds überstehen. Jetzt fordern die Geldgeber einen harten Sparkurs, um das Haushaltsdefizit einzugrenzen. Die Mehrwertsteuer soll von heute 19 auf 25% steigen, die bisher noch relativ niedrigen Einkommenssteuern von 16 auf 20%. Der rumänische Einzelhändler Ban Cheme befürchtet, dass sein Geschäft durch höhere Preise ruiniert wird, wenn die Menschen gleichzeitig weniger Lohn bekommen. Wir spüren die Folgen der Wirtschaftskrise. Die Leute leisten sich schon jetzt nichts mehr. Was sollen wir tun, um noch über die Runden zu kommen? Zumal der Internationale Währungsfonds außerdem fordert, bis zu 100.000 Staatsangestellte zu entlassen, um Personalkosten im öffentlichen Dienst einzusparen. Die rumänische Regierung weigert sich bisher, aus Angst vor griechischen Verhältnissen. Doch je länger unpopuläre Maßnahmen hinausgezögert werden, desto schlimmer könnte es am Ende kommen. Premier Emil Block glaubt, noch einmal davonzukommen und setzt auf mehr Wirtschaftswachstum, das auch mehr Geld in die Staatskasse spülen soll. Bant Schieme aus Oradia glaubt aber nicht an eine schnelle Wende zum Besseren. Nur im Fernsehen hört man von einem leichten Aufschwung, vom Ende der Wirtschaftskrise. Ich spüre nichts davon. Die Griechenland-Krise wirkt wie eine kalte Dusche auf die gesamte Region. Die politische Unsicherheit wird größer und die wirtschaftlichen Risiken sind mit dem Rettungspaket für das ehemalige Vorbild Griechenland noch längst nicht gebannt.
Also auch in Osteuropa eine große Skepsis gegenüber der EU, Andreas Meyer-Feist berichtete. HR2 Kultur der Tag. Die EU am Anfang vom Ende, so unsere Sendung heute. Eine Hürde im Wettlauf zur Rettung der maroden griechischen Staatsfinanzen lag nicht in der Unwilligkeit von Frau Merkel zu bezahlen, sondern im gesetzlichen Rahmen, der vom Lissabonner Vertrag gesetzt wurde. Es ging um die Legitimation von 60 Milliarden Euro. Der IMF und die EZB waren willig, die Zeit war knapp. Merkel musste Ergebnisse vorzeigen oder riskieren, dass Griechenland im Schlund der eigenen Schulden mit dem Euro versinkt. Professor Ingolf Pernis von der Humboldt-Universität in Berlin am Walter-Hallstein-Institut für Europäisches Verfassungsrecht, ihn fragte ich, welche juristischen Konstruktionen in den EU-Verträgen gefunden wurden, um die Kredite zu bewilligen.
Im EU-Vertrag oder dem Arbeitsweisevertrag gibt es an sich für dieses spezielle Problem keine Lösung. Also an eine solche Krisensituation, die nicht ein einziges Land erfasst, sondern die EU insgesamt, also die Euro-Länder insgesamt, hat man, als der Euro geschaffen wurde, wohl nicht gedacht.
Wie ist das denn zum Beispiel zu erklären, dass man da noch nicht einmal dran gedacht hat?
Ja, die Weltfinanzkrise ist uns ja jetzt ein vertrautes Thema. Seinerzeit war das nicht so. Mhm. Da waren manche Länder bankrott geworden. Aber dass eine ganze Gruppe, also ein ganzer Währungsraum, in Strudeln gerät, weil ein einzelnes Mitgliedsland strudelt, also Probleme hat, das hat man eigentlich so wohl nicht vorhergesehen.
Mhm. Und deshalb war man eigentlich mit dieser sogenannten Bailout, also der Herauskauflösung für ein völlig verschuldetes Land, war man erstens überfordert am Anfang.
Naja, dieses Bailout-Verbot nach Artikel 125 war an sich ein Warnhinweis, ein präventives Mittel, was den Staaten, die ja voll in ihrer eigenen Verantwortlichkeit bleiben, in der Wirtschaftsunion, ja, dass man den Staaten klar macht, wenn sie in Schwierigkeiten kommen wegen unsolider Haushaltspolitik, dann können sie nicht erwarten, dass andere Länder helfen. Und das war auch ein Warnsignal an die Finanzmärkte. Wenn die Finanzmärkte Anleihen geben an einen Staat, der schlecht wirtschaftet, dann können die auch nicht erwarten, dass sie plötzlich andere Mitgliedstaaten bei Krisenfällen in Anspruch nehmen können. Hm. Das will der 125. Der hat aber nicht daran gedacht, dass der ganze Euro mal trudelt.
Hm. Die Financial Times schrieb, ich zitiere, 4 europhobische Professoren zogen vor das Bundesverfassungsgericht und wollten die Griechenlandhilfe für nicht rechtens erklären. Wie argumentierte das Bundesverfassungsgericht in dieser Frage?
Nun, in der Sache hat das Bundesverfassungsgericht ja nicht entschieden. Das Bundesverfassungsgericht musste zunächst mal entscheiden über den Antrag auf einstweilige Anordnung, der dahin ging, das Griechenland-Hilfspaket zu stoppen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht zwei Fragen an sich kurz behandelt. Erste Frage, könnte es überhaupt einen Grund geben, dass das Bundesverfassungsgericht über diese Frage verfassungsrechtlich nachdenken muss? Mhm. Das hat das Gericht offenbar mit Ja beantwortet. Und die zweite Frage ist, soll ich jetzt eine einstweilige Anordnung erlassen und damit die Sache stoppen oder nicht? Und dafür braucht man eine Abwägung zwischen dem Schaden, der wahrscheinlich eintritt, wenn der Euro, also wenn das Paket gestoppt wird, und der Schaden, der eintritt, wenn das Paket nicht gestoppt wird.
Das hieß, darf ich Sie kurz unterbrechen, ja, Herr Pernies, es ging in dieser Frage auch um Auslegung der EU-Verträge. Also es war ja nicht explizit auch im Artikel 125 dargestellt, wie man sich dort zu verhalten hat.
Ja, ich würde sagen indirekt. Das Verfassungsgericht entscheidet ja nicht über die EU-Verträge sondern über das Verfassungsrecht. Aber es musste in dieser konkreten Frage schnell entscheiden und ist zu der Auffassung gekommen, dass der Schaden, der entstehen würde, wenn man das Rettungspaket jetzt stoppt, völlig unabsehbar und vielleicht irreparabel sein würde, während der Schaden, der eintritt, wenn man es nicht stoppt, zunächst mal 60 Milliarden Euro betragen könnte, in dem Fall, dass sich das Risiko der Bürgschaft und so weiter realisieren würde. Und da war klar, wie das Gericht zu entscheiden hatte.
Es war eine eher pragmatische Lösung aufgrund eigentlich einer übergeordneten Disziplin, dass nämlich das Gefüge zusammengehalten wird.
Ja, ja. Also das ist die normale Abwägung in diesen Fragen der einstweiligen Anordnung. Was, wo, in welcher Richtung ist der Schaden größer, und das wollen wir vermeiden.
Entsteht daraus jetzt auch eine in der kommenden Zeit eine verfassungsrechtliche Problematik? Denn letztlich hat ja das BVG noch nicht entschieden.
Eine verfassungsrechtliche Problematik entsteht zunächst mal dadurch, dass wir gegen das Griechenland-Paket diese Klage oder Verfassungsbeschwerde der 4 oder 5 wie Sie sagen, Euroskeptiker haben. Und jetzt auch noch eine Verfassungsbeschwerde von Herrn Gauweiler, die gegen das große Finanzpaket gerichtet ist. Darüber wird das Bundesverfassungsgericht zu entscheiden haben. Und zwar erstmal, ob es zulässig ist, überhaupt in dieser Weise vor das Gericht zu ziehen. Und zweitens, ob in der Sache was dran ist an diesen Verfassungszweifeln. Vielleicht wollten Sie darauf hinaus, wie ist es, wenn das Verfassungsgericht eines Tages entscheiden sollte, dass das alles verfassungswidrig ist?
Ja, dann kann man doch nicht mehr rückgängig machen, den Prozess.
Soweit ich weiß, hat die Bundesregierung bei der Knüpfung des zweiten großen Pakets, also über die 750 Milliarden und dieser Zweckgesellschaftsgründung, deutlich gemacht, dass es schon sein könnte, dass Deutschland da nicht mitmachen kann, wenn das Bundesverfassungsgericht anders entscheidet. Und mit dieser Information können die anderen leben, und das wurde also so angenommen.
Ob das dann wirklich so sein wird, dass die anderen, das heißt die anderen EU-Mitglieder und auch man hier in Deutschland damit leben kann, das muss sich erst noch zeigen. Das war Professor Ingolf Pernies von der Humboldt-Universität. Verbunden bin ich jetzt mit Dr. Dieter Spätmann. Guten Abend, Herr Spätmann.
Guten Abend.
Ein ehemaliger Thyssen-Manager und heute Rechtsanwalt in Düsseldorf. Haben Sie die Argumente von Herrn Pernies gehört und hat Sie das überzeugt? Lassen Sie jetzt von Ihrer BVG-Klage in Sache Griechenland Hilfe ab.
Ich kenne die Argumente von Herrn Pernies aus dem am 30.06. vorigen Jahres zu Ende gegangenen Lissabon-Verfahren, wo er die Bundesregierung vertrat. Und auch das, was Herr Pernies eben gesagt hat, war mir nicht fremd. Ich bin in allen Punkten anderer Ansicht.
Dann legen Sie uns Ihre Argumente dar.
Meine Argumente sind sehr einfach. Ich bin der Ansicht, dass eine Währung der zugeordneten Volkswirtschaft zu dienen hat, was in der D-Mark-Zeit der Fall war. Deshalb ging es uns mit der D-Mark von Jahr zu Jahr besser. Und dass es nicht umgekehrt sein darf. Heute hat die deutsche Volkswirtschaft dem Euro zu dienen. Deshalb geht es uns von Jahr zu Jahr schlechter. Der Euro hat die Verhältnisse auf den Kopf gestellt. Das ist die wirtschaftliche Betrachtung. Nun kommt die rechtliche Betrachtung. Meine Kollegen und ich haben uns im Lissabon-Verfahren an das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes desselben Senates vom 12.10.1993 gehängt, wo gesagt worden ist, wenn die Stabilität gefährdet sei, könne die Bundesrepublik Deutschland aus dem Maastricht-Vertrag insoweit ausscheiden. Das hat uns im Urteil vom 30.06. vorigen Jahres die Textziffer 179 eingebracht. Ich sage das jetzt alles stark verkürzt, in der es heißt, dass alles, was über den Lissabon-Vertrag hinausgeht, in Deutschland unter Artikel 146 Grundgesetz fällt, also des Volksentscheides, bedarf. dass die Entscheidungen, die Beschlüsse von Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung vom 7. und 21. dieses Monats über den Lissabon-Vertrag hinausgehen, ist sonnenklar. Infolgedessen ist für meine Begriffe Textziffer 179 hier erfüllt. Beide Beschlüsse sind verfassungswidrig.
Herr Spätmann, dann würden Sie nicht akzeptieren, dass der Artikel 125, jetzt fange ich auch mit den Zahlen und den Artikeln und den Paragraphen an, im Lissabon-Vertrag doch das erlaubt, was uns Herr Pernis erklärte, nämlich die Zahlung eines Hilfspaketes für Griechenland über 60 Milliarden.
Nein, ich sagte ja, die Bailout-Klausel in Artikel 125 gilt. Mhm. Das, was an Umwegen gewählt worden ist, ist grundgesetzwidrig.
Und deshalb klagen Sie vor dem Bundesverfassungsgericht.
So,
Sie schreiben auf Ihrem Blogs, die Deutschen zahlen für das, was die Griechen verprassen. Herr Spätmann, das ist doch grober Populismus, denken Sie nicht auch?
Na, überhaupt nicht, das ist die Realität.
Mhm.
Wie kommen denn die Griechen mit 11 Millionen Menschen zu einer Staatsschuld von 330 Milliarden Euro? Erklären Sie mir das mal.
Ich kann Ihnen das nicht erklären, aber die Griechen werden das bestimmt an dem einen oder anderen Punkt machen können. Aber ist es denn wirklich so einfach, wie Sie es darstellen, dass die Deutschen dafür zahlen, was die Griechen eben vielleicht an Fehlern in ihrer eigenen Wirtschaftsorientierung gemacht haben?
Das ist ganz einfach. Ich nenne Ihnen vier Punkte. Erstens, wir zahlen zu hohe Zinsen. In der D-Mark-Zeit hatten wir niedrigere Zinsen. Hätten wir heute noch eine eigene Währung, wäre unser Zinsniveau um bis zu 2% niedriger, als es ist. Beispiel die Schweiz.
Zweiter, das ist hypothetisch.
Nein, ist nicht hypothetisch. Mhm. Ist real. Ist real. Ist ganz real. Die Schweiz hat eine eigene Währung und hat ein um bis zu 2% niedrigeres Zinsniveau. Das zweite ist der Binnenhandel. In dem Umfang, in dem wir einen Binnenhandelsüberschuss erzielen, verschenken wir unsere Waren und Dienstleistungen, weil wir ohne Gegenleistung bleiben. Wir kriegen nur Papiergeld. Das dritte ist der Außenhandel, der eigentliche Außenhandel mit Drittländern. Der gesamte Handelsüberschuss, den wir dort erzielen, den stellen wir in Form von Devisen über die Bundesbank der EZB zur Verfügung, damit die EZB damit die offenen Importrechnungen von Griechenland und Co. bezahlen kann. Und nun kommt als viertes Element hinzu der Kapitalsektor. Da haben deutsche Kapitalsammelstellen, Banken, Versicherungen, was weiß ich wer, im Laufe der letzten Jahre in großem Umfang griechische Staatsanleihen gekauft, also verdientes Geld nach Griechenland geschaufelt und müssen jetzt bezweifeln, ob sie dieses Geld a. die Zinsen, b. die Tilgung in vollem Umfang bekommen.
Das heißt, die deutschen Banken verdienen prächtig an der Griechenlandhilfe und die französischen auch.
Das kann ich so nicht unterschreiben, und zwar aus dem einfachen Grund, wenn Sie die Bankenrechnungen konsolidieren, dann müssen Sie heute schon in den Gewinn- und Verlustrechnungen Rückstellungen bilden für zukünftige Ausfälle, die Sie erleiden werden.
Mhm. Herr Spätmann, Sie sprechen auch von einer Gefahr oder möglicherweise, glauben Sie, dass schon erreicht ist, dass der Euro eine Ramschwährung ist. Ich hatte zu Anfang erwähnt, dass ein Wertverlust von einem Fünftel zum Dollar in den letzten 6 Monaten stattgefunden hat. Ist es das, was Sie meinen?
Nein, die Formulierung Ramschwährung gibt es bei mir nicht.
Ich hatte das auf einem Ihrer Blogs, Webseite gefunden.
Nein, nein, denn das Wort kenne ich nicht für den Euro. Gibt es nicht.
Aber Sie sehen einen Wertverfall des Euros.
Ja, ich fragte neulich einen ehemals hohen Beamten des Landes Nordrhein-Westfalen, der 1990 mit 65 Jahren in Pension gegangen ist, wie die Kaufkraft seiner Pension heute ist im Vergleich zu vor 20 Jahren. Seine Antwort: die Hälfte.
Herr Spätmann, ist es so, dass Sie mit Ihrer Klage vor dem Bundesverfassungsgericht natürlich damit rechnen, dass Sie erfolgreich sind? Lässt sich der Vorgang dann wirklich nochmal zurückdrehen?
Ja, selbstverständlich. Herr Pernis hat ja eben gesagt, die Bundesregierung hat, was den großen Vorgang vom 21. Mai anbelangt, einen Rücktrittsvorbehalt von Anfang an eingebaut, falls das Bundesverfassungsgericht widerspricht.
Das war Dr. Dieter Spätmann, Rechtsanwalt in Düsseldorf. Vielen Dank, Herr Spätmann, und auf Wiederhören.
Wiederhören.
Wohin driftet die EU und der Euro in der tiefen Wirtschaftskrise? Steht Europa am Anfang vom Ende? Das sind einige der Fragen, die wir stellen bei HR2 Kultur der Tag. Der stete Blick auf das ersehnte Ziel hilft wenig in der Schaffung der Grundlagen, wie man am sinnvollsten dorthin kommt. Das gilt auch für die EU und den Euro. Das ist auch eine Lehre aus Melvilles Roman Moby Dick. Captain Ahab wollte den weißen Wal und war besessen davon, ohne die Risiken in Betracht zu ziehen.
Der Wal tauchte unter dem sinkenden Schiff hindurch, dass es im Kiel erzitterte. Da Dann kehrte er um und kam weit ab an Backbord, nur einen Sprung von Ahabs Boot entfernt, plötzlich wieder herauf. Dort blieb er eine Weile ruhig liegen. »Nun wende ich mich ab von der Sonne. Mein todverklärtes Schiff, gehst du nun unter ohne mich? Strömt herbei aus fernster Ferne all ihr Wellen meines nun verflossenen Lebens und schwellt mir die eine himmelhohe Woge, die mich fällen soll. Dir, Wal, treibt sie mich zu. Du magst mich vernichten, wie du alles zerstörst. So hetz ich dich, bis mich die Leine in Stücke reißt, die mich an dich bindet, du verfluchter Wal. Da hast du mein Eisen.« Die Harpune zischte, der getroffene Wal jagte davon, durch die Kalben fuhr in sengender Schnelle die Leine aus und vertörnte sich. Ahab bückte sich, um sie zu klarieren, es gelang ihm. Aber die frei gewordene Bucht schlang sich um seinen Hals, und ehe die Männer sich's versahen, war er über Bord gerissen. Einen Augenblick waren die Männer wie gelähmt. Dann schauten sie sich um. »Das Schiff! Großer Gott, wo ist das Schiff?« Undeutlich sahen sie es durch wallende Wasserschleier hindurch überholen und wie eine Fata Morgana verfließen. Nur die obersten Stängen waren noch über Wasser. Die heidnischen Harpuniere hatten die ragenden Toppen nicht verlassen und hielten noch im Sinken Ausguck über das Meer. Aus Trotz? Aus Treue? Um ihr Schicksal zu erfüllen? Doch jetzt wurde auch das einsame Boot mit seiner ganzen Besatzung und jeder treibende Riemen und jeder Lanzenschaft in den strudelnden Kreis hineingezogen und Beseeltes und Unbeseeltes miteinander umgewirbelt, bis von der Pequod kein Span mehr zu sehen war.
Moby Dick als Metapher für den drohenden Untergang der EU und des Euro? Vielleicht. HR2 Kultur, der Tag. Europa vor dem Ende oder bringt die akute Krise die gewünschte Währungs- und politische Einheit vielleicht sogar ein Stück voran? Eines ist auf jeden Fall sicher. Das Europäische Parlament wird sich zukünftig darum kümmern müssen, will es denn überleben, den Bürgern Rheinwein einzuschenken, zu informieren. Und nicht, wie beim Lissabonner Vertrag, erst wenn die Luft brennt, mit den Folgen solcher Verträge die Bürger zur Kasse zu bitten. Wie viel Europa die Europäer überhaupt noch wollen, das berichtet Andreas Reuter aus Brüssel.
Die Europäische Union ist eines der beeindruckendsten Friedenswerke auf dem Planeten Erde. Mit der europäischen Einigung ist in den Völkern Europas ein großes Glück gelungen. Es sichert ihre Freiheit und ermöglicht ihnen Wohlstand.
Wenn es die Völker nur kapieren würden. Dürfen sie mal mitreden im Vereinigten Europa bei den Wahlen zum Europaparlament, dann bleibt über die Hälfte von ihnen zu Hause. Bei der letzten Wahl 2009 stimmten gerade mal 43% der Deutschen ab. Noch größer war die Europamüdigkeit in den neuen Ländern aus dem früheren Ostblock. In Tschechien und Slowenien gingen nur rund ein Viertel der Berechtigten zur Wahl, in der Slowakei sogar nur knapp ein Fünftel. In ganz Europa gingen im Schnitt weniger als die Hälfte der Berechtigten zur Wahl und von denen stimmten so viele für Parteien oder Gruppierungen, die die EU rundheraus ablehnen, dass die Euroskeptiker jetzt die viertgrößte Fraktion im Parlament stellen. Und das war noch vor der jüngsten Euro-Krise und dem Streit um die Frage, ob man überschuldete Partner in der EU unterstützen darf und soll.
Ein guter Europäer ist nicht unbedingt der, der schnell hilft. Ein guter Europäer ist der, der die europäischen Verträge und das jeweilige nationale Recht achtet und so hilft, dass die Stabilität der Eurozone keinen Schaden nimmt.
Nur gute Europäer findet anscheinend auch die EU-Kommission, wenn sie regelmäßig das Euro-Barometer aufstellt. Ist die Mitgliedschaft in der EU insgesamt eine gute Sache? 60% der Deutschen antworteten darauf bei der letzten EU-Hausumfrage mit Ja. Die Griechen sehen das übrigens fast genauso. Noch größer ist die EU-Begeisterung in Luxemburg und den Niederlanden mit über 70%. In Großbritannien sagen dagegen nur 30%. Ja, eigentlich ist es ganz gut, in der EU zu sein. Und wer schützt die Menschen besser in diesen turbulenten Zeiten? Wer ist am besten in der Lage, wirksame Maßnahmen gegen die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise zu ergreifen? Die EU, sagen 24% der Deutschen, die Bundesregierung dagegen nur 16%. Und wenn die EU-Kommission per Barometer fragt, dann antworten auch 57% der Deutschen, ja, alles in allem sind wir damit zufrieden, wie die Demokratie in der EU funktioniert. Angela Merkel ist es anscheinend auch.
Vertragsänderungen werden immer einstimmig beschlossen. Das heißt, ganz zum Schluss müssen alle mit der Art der Vertragsänderung einverstanden sein. Ich mache mir also keine Sorgen, dass irgendwas geändert wird, was ich nicht will.
So gut haben es die übrigen Deutschen aber nicht. Den Euro wollten sie mehrheitlich eigentlich nicht. Eingeführt wurde er trotzdem. Und jetzt in der aktuellen Krise fordern sie, Deutschland solle eine Rückkehr zur D-Mark prüfen. Jedenfalls laut einer Umfrage von Emnit. Danach glaubt auch jeder dritte Deutsche, in 10 Jahren werde es den Euro nicht mehr geben. Immerhin 40% der Deutschen fänden es besser, wenn sie nicht mehr den Euro hätten, ergab eine Umfrage der Financial Times. Danach lehnt die Mehrheit der Deutschen Hilfen für Griechenland ab. Und fast ein Drittel findet, den Griechen müsse man den Euro wegnehmen.
Andreas Reuter aus Brüssel berichtete, nimmt man einmal eine dazugehörige Portion an Populismus bei Umfrageantworten weg, dann bleibt unter dem Strich, die Bürger der europäischen Länder haben viel an Vertrauen und vor allem Enthusiasmus für Europa verloren. Ulrike Giro, guten Abend.
Guten Abend.
Sie sind Politikwissenschaftlerin beim European Council on Foreign Relations, also beim Europäischen Rat für Auswärtige Beziehungen. Frau Giro, jeder dritte Deutsche glaubt, in 10 Jahren gibt es den Euro gar nicht mehr. Schockiert Sie das?
Nein, das schockiert mich nicht. Ich meine, wenn man die Presselandschaft in Deutschland in den letzten Wochen sich angeschaut hat, dann wurde ja auch natürlich eine ziemliche Hetze gegen den Euro gemacht. Insofern ist das nicht verwunderlich. Sie haben es gesagt, dass man dann natürlich auch zu derartigen Umfragewerten kommt. Sie wissen, Umfragen hängen im Wesentlichen von Stimmung und auch von Fragestellung ab. Ich glaube, man muss das differenzierter sehen.
Also die Medien sind schuld, sagen Sie.
Also ich glaube schon, dass man sagen kann, dass zumindest einige Printmedien in den letzten Wochen sehr unverantwortlich berichtet haben bzw. Meinungsmache betrieben haben. Es ist Inflationsangst geschürt worden, es ist auf Traumata zurückgegriffen worden und es war auch mit dem Vokabular, was teilweise eben an Kriegsgeschichten und so weiter erinnert hat, ist, finde ich, verantwortungslos umgegangen. Ich glaube, dass, wenn man sich zum Beispiel beziehen wollte auf einer Umfrage vom Allensbacher Institut, was man wahrscheinlich sagen kann, ist, dass es eine Spaltung gibt zwischen dem deutschen Kopf und dem deutschen Herz. Ja, es gibt Umfragen, die weisen auf den Konflikt hin, dass die meisten Deutschen schon irgendwie überzeugt sind, dass der Euro wichtig ist, dass Europa wichtig ist, aber man hat sozusagen eine Kopfbindung zu der neuen Währung und nicht unbedingt eine Bauchbindung. Und vom Gefühl her hätte man vielleicht gerne die D-Mark wieder. Aber wenn man das schon so einschätzen kann, dann ist zumindest ja sichergestellt, dass die meisten Deutschen wissen, es gibt kein Zurück mehr und was auch immer kommt in 10 Jahren. Aber ein Zurück zu den alten Zeiten, das wird es sicherlich nicht.
Frau Giro, das ist interessant, was Sie sagen. Sie sind ja in Sachen auswärtige EU-Beziehungen unterwegs. Aber bemerken Sie nicht auch die zunehmende Skepsis bei außereuropäischen Staaten gegenüber dem Euro und der Europäischen Union? Das, was in den deutschen Medien geschrieben wird, können Sie im Übrigen auch in Indien, in Japan und in den Vereinigten Staaten, in Brasilien und in Afrika lesen. Sind das da auch die Medien schuld?
Das ist nicht ganz richtig. Also es ist schon so, dass man jetzt besorgt ist, aber man sollte es auf die Besorgnis setzen. Der Punkt ist eigentlich der, dass die meisten Staaten, unter anderem eben auch Obama, der sich ja nachdrücklich eingeschaltet hat in die europäische Finanzkrise, dass diese Staaten alle sehr besorgt sind, dass die Europäer es eben nicht schaffen, ein vernünftiges politisches Krisenmanagement hinzulegen. Und
aus eigenem Interesse, Frau Giro.
Aus eigenem Interesse, wegen der Kettenreaktion auf die internationalen Finanzmärkte. Aber es ist ja nicht so, dass wir ein bedienen ja in erster Linie, wenn wir jetzt Krisenlösungen machen wollen im Euro, bedienen wir ja in erster Linie unser eigenes Interesse, nämlich dass wir zurückkommen zu einer stabilen, glaubwürdigen Währung im Interesse eines funktionierenden internationalen Systems. Das ist ja kein Druck von der Außenwelt, sondern das ist ja Besorgnis von der Außenwelt, die jetzt auf den Euro schaut.
Dann kämen wir mal wieder nach Europa zurück. Tatsache ist, Berlusconi, Papandreou, Sarkozy in Frankreich, Merkel in Deutschland, Sokrates in Portugal, Zapatero in Spanien und Brian Cowen in Irland erlitten tiefe Einbrüche in der Wählergunst. Daraus darf man durchaus entnehmen, dass Brüssel doch sehr allein auf weiter Flur entschließt und auch arbeitet.
Ich glaube nicht, dass nationale Wahlen in Brüssel entschieden werden und ich glaube nicht, dass nationale Wahlen dadurch entschieden werden, was in Brüssel sich tut. Wir haben, das kann man beobachten über die letzten Jahre in vielen europäischen Ländern, Sie haben die meisten aufgezählt, wir haben eine Art nationale Swingback. Wir haben auch relativ viel Rechtspopulismus, wenn man zum Beispiel auf die ungarischen Wahlen guckt. Und es ist sehr schwer auseinanderzuhalten, welche dieser Effekte auf allgemeine Verschiebungen, auf wirtschaftliche Verschiebungen und zunehmende Ungleichheiten zurückzuführen sind, die durch die Globalisierung entstehen. Und da ist es natürlich immer auch leicht, Europaschelte zu machen. Das will ich gerne konzidieren. Auch muss man wahrscheinlich konzidieren, dass wir nach mehreren Jahren, und nicht zu sagen Jahrzehnten, der zunehmenden europäischen Integration, ich nenne mal den Binnenmarkt, den Euro, die Osterweiterung, dass jetzt eine gewisse Müdigkeit eingetreten ist und dass man deswegen sozusagen das Pendel jetzt zurückschlägt. Da aber genau muss die Situation oder muss die Diskussion ja jetzt ansetzen. Die Frage ist jetzt nur, gehen wir weiter? Was wäre denn damit genützt, wenn wir jetzt sagen, wir geben diesen populistischen Tendenzen nach? Was sind denn die Perspektiven für zum Beispiel ein Deutschland außer dem Euro? Was sind die Perspektiven einer kleinen Wirtschaftsunion? Was wären die Perspektiven eines kleinen Europas? Ist ein solches Europa strategisch international gut aufgestellt? Könnte eine Währungsunion nur mit, ich sag mal, Slowenien und Finnland überleben? Sind das tatsächlich die Perspektiven? Ich habe nichts dagegen, das zu diskutieren. Ich habe nichts dagegen, darüber eine ehrliche Debatte zu führen. Aber mir ist zu viel Schlagabtausch und ein bisschen zu viel, die Vergangenheit war immer gut. Das stimmt so nicht. Und wer das so heute sagt, der muss einfach auch mal bedenken, welche Option dann Deutschland hat, politisch zum Beispiel mit den Franzosen noch zusammenzuarbeiten, ein glaubhafter Partner zu sein und das alles.
Dann bleiben wir doch genau bei dem Beispiel, was Sie gesagt haben. Haben wir denn nicht ohnehin schon längst und werden wir es nicht noch drastischer bekommen mit den Finanzhilfen, die ausgeteilt werden? Griechenland haben wir erlebt. Es ist nicht auszuschließen, dass Portugal und Spanien hinterherkommen. Haben wir nicht ohnehin schon ein Europa der zwei, möglicherweise sogar der drei Geschwindigkeiten, wo der Unterschied und die Verteilung des Reichtums in Europa so drastisch ist, dass man dieses einheitliche Gebilde so gar nicht mehr aufrechterhalten kann? Dann wird es ein Kerneuropa geben, Frankreich, Deutschland. Und die anderen dümpeln hinterher.
Ich glaube, das ist nicht genug differenziert betrachtet. Ich meine, der Norden Italiens ist genauso reich wie viele Teile Deutschlands und der Osten Deutschlands ist genauso arm wie Slowenien. Spanien hat übrigens eine niedrigere Staatsverschuldung als Deutschland, das wissen auch die wenigsten. Also man kann auch nicht einfach sagen, der Süden ist arm und Deutschland ist reich und wir müssen jetzt für alle bezahlen. Die Lösung am 8. Mai war in diesem Moment sicherlich die einzige und damit eine gute Lösung, aber es ist keine tragfähige Lösung, das ist auch klar. Es muss jetzt weitergearbeitet werden und da ist schon die Frage, wie stellen wir gesamteuropäische Konvergenz her und wollen wir das? Aber wenn diese Debatte geführt wird, vor allen Dingen in Deutschland natürlich immer mit dem Unterton, wir bezahlen für die anderen, dann muss man eben auch die Fragen stellen, was ist denn, wenn die Griechen, die Portugiesen, Italiener aus dem Euro austreten? Was, wenn diese Währungen wieder abwerten? Was, wenn dann die deutschen Exporte zu teuer sind? Das alles wird in die Rechnung nicht eingerechnet, dass dann die Griechen zum Beispiel auch die berühmten deutschen U-Boote vielleicht nicht mehr kaufen würden und damit deutsche Arbeitsplätze auch gefährdet würden. Das heißt, wir haben tatsächlich ehrlicherweise auf dem Tisch die Frage einer europäischen Solidarität. Diese europäische Solidarität, da bin ich auch dafür, die darf auf keinen Fall grenzenlos sein. Deswegen wäre ich zum Beispiel dafür, damit gerade kein Dominoeffekt entsteht, von Griechenland auf Spanien, auf Portugal, dass man Griechenland single out, also herausnehmen muss. Es wäre vernünftig, für Griechenland ein Schuldenmoratorium zu machen, anstatt dieses Land jetzt in die Rezession zu stürzen und im Grunde nur eine, ich sag mal, fadenscheinige oder nur eine temporäre Lösung aufrechtzuerhalten. Es wäre ehrlicher, vielleicht Griechenland jetzt umzuschulden und damit eine klare Grenze zu ziehen zwischen Griechenland und den anderen Staaten. Das würde überhaupt auch ein Signal an die Finanzmärkte setzen, dass wir in der Lage sind, dass die EU in der Lage ist, die Situation differenziert zu betrachten. Griechenland ist nicht Spanien. Spanien zum Beispiel weiß, welches Steueraufkommen es hat. Spanien weiß, welche Zusatzeinkünfte es hat bei einer Mehrwertsteuererhöhung. Griechenland hat leider ein relativ korruptes politisches System, wo sogar solche einfachen Sachen nicht klar sind. Insofern muss man jetzt differenzieren. Und das ist natürlich auch die Achillesferse der Lösung vom 8. Mai, dass da nicht differenziert wurde.
Mhm. Ihr Wort in Gottes Ohr, ganz zum Schluss die kleine Frage noch, ist die Krise quasi als Katharsis mit einem kleineren Europa dann doch denkbar?
Man mag zumindest hoffen oder man muss zumindest sehen, dass jetzt, glaube ich, doch die Lage einfach sehr ernst ist und tatsächlich stehen meines Erachtens der Euro wie der Binnenmarkt wie Europa auf Messerschneide. Das heißt, entweder wir schaffen jetzt den Sprung in mehr politische und ökonomische Integration oder wir schaffen ihn nicht. Die Chancen, dass wir ihn schaffen, die stehen tatsächlich nicht allzu gut. Aber gerade wir in Deutschland, wir sollten uns überlegen, was denn dann für Deutschland die Folgen sind, wenn wir das jetzt nicht schaffen. Und Deutschland hat für diesen politischen Sprung auch die größte politische Verantwortung.
Das war Ulrike Gyro, Politikwissenschaftlerin beim European Council on Foreign Relations. Vielen Dank, Frau Gyro, und auf Wiederhören.
Dankeschön.
HR2 Kultur der Tag. Wir entschuldigen uns übrigens für die schlechte Leitung. Das war halt ein Handy, ein Mobiltelefon. Deutlich ist bisher geworden, selbst die euphorischsten EU-Verfechter sehen das Projekt Europa bedroht. Sie haben es gerade gehört. Vielleicht hat man durchaus zu lange darauf gestarrt, was man haben wollte, aber eben nicht daran gedacht, was wirklich zu tun ist, um dorthin zu kommen. Und damit sind wir wieder beim Captain Ahab im Buch Moby Dick von Herman Melville. Wie es ihm erging, als er stur seine Vision verfolgte, erfahren Sie jetzt.
Über dem Kopf des versunkenen Indianers schlugen die Wasser zusammen. Nur noch das kurze Stück Großmast war sichtbar, an dem die Flagge in lächelndem Gleichmaß mit den todbringenden Wogen noch eben lang über sie hinwehte, als sich ein rückwärts ausholender roter Arm mit einem Hammer in der Hand aus dem Meer reckte, um sie fester an den Mast zu nageln. Eine Raubmöwe war aus ihrer Heimat zwischen den Sternen dem Mast wie zum Spott in die Tiefe nachgeschossen. Zudringlich hatte sie Taschtego umkreist und nach der Flagge gepickt und geriet nun mit der flatternden Schwinge zwischen Hammer und Holz. Der Wilde spürte noch im Wasser, wie der zarte Flügel zuckte. Dann erstarrte seine Hand und mit ihr der Hammer am Mast. Wie ein Erzengel schrie der Himmelsvogel auf und stieß mit dem königlichen Schnabel in die Luft. Dann ging er unter. Kreischend schwirrten die Möwen über dem gähnenden Schlund. Gegen seine steilen Wände brandete brausend der weiße Gischt. Dann stürzte alles in sich zusammen.
Tja, ob Europa und der Euro dann auch in sich zusammenstürzt, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall ein schönes Buch. Herman Melville, Moby Dick. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören im Studio für Westphal. Einen schönen Abend noch und tschüss.
HR2 Kultur Podcast. Wann Tag ist, bestimmen Sie. Der Tag. Gebühren für gutes Programm.